Dieser Podcast ist eine Stimmenreich-Produktion.
Zu einer neuen Folge vom Sehensprech. Und normalerweise war es ja zuletzt so, dass ich den Gast oder die Gästin angeschrieben habe und gesagt habe, hier, hast du Lust auf beim Film oder Sehensprech mitzumachen? Und dann kam irgendwie ein Vorschlag für eine Serie oder einen Film. Wir haben es kurz abgeklärt und diesmal war es bei der Themenfindung sozusagen zur heutigen Folge etwas anders. Die Claudia, hallo Claudia.
Hallo.
hatte irgendwie die Tage mal über Scrubs ein bisschen getwittert und dann eine kurze Twitter-Konversation noch und irgendwie fiel mir dann jetzt die Tage ein nach beim Gucken nach weiteren Gästen so für mich in so, kann ich ja die Claudia eigentlich zu Scrubs mal einladen? So euphorisch, wie sie darüber geschrieben hat.
Da habe ich mich auch sehr gefreut über die Anfrage, also gerade zu Scrubs.
Ja, und dachte, das passt ja perfekt, weil es ist auch eine meiner Lieblingsserien. Und ich weiß gar nicht, ob ich sie in der Liste von Serien, die ich gerne besprechen würde, auch drinne habe. Ich glaube, ja, steht auch mit drinne. Und ja, heute zu Gast Claudia Krell, die man
nochmal hallo,
die man vielleicht noch kennen könnte von diesem Podcast Wikigeeks.
Oh, erzählt das nicht mal, das ist echt so lange her, das weiß keiner mehr. Das ist so, ich weiß nicht, wie
Podcast-Geschichte.
Genau, so I Say Lucy oder sowas, also weißt du, so aus ganz ferner Zeit. I love Lucy.
Und dem immer noch sich in der Sommerpause befindlichen Podcast, ehemals aus Göttingen, dann teils umgezogen nach Berlin und
genau.
Zuletzt warst du beim Sendegarten auch mal zu hören, ne?
Genau, da durfte ich auch aufgrund meiner Twitter-Tiraden zu Clubhouse zu Gast sein. Mhm. Und habe dort das etwas ausgeführt. Und auch da habe ich darauf hingewiesen, dass die aktuelleren Kontexte, aus denen man mich kennen könnte, eher so Sendezentrum sind und Sendegate.
Genau. Mitorganisatorin von dem ehemals Podlove Podcast Workshop, jetzt Subscribe.
Auch in der Sommerpause.
Auch in der Sommerpause, ja. Und ansonsten, wie man so schön sagen würde, die Frau von dem Herrn Stockmann, der Mann, der Ultraschall bastelt.
Genau, und während er Ultraschall bastelt, muss ich mich um die Kinder kümmern.
Ja.
Nein, also es ist so ein bisschen lustig dahergesagt. Also ist schon so, dass also wir haben halt zwei kleine Kinder, 2 und 4, und die sind natürlich in dieser Phase, auch wenn Ralf sich sehr viel Mühe gibt, auch mit Elternzeit viel genommen hat, also wir haben 50-50 aufgeteilt, und ein wirklich sehr engagierter Vater ist, sind so Minis halt doch sehr Mama fixiert in vielen Zusammenhängen.
Mhm.
Das sind unsere auch, und von daher ergab sich dann doch diese Aufteilung, dass ich nachts dann eher für die Kinder zuständig bin und Ralf für Ultraschall, funktioniert halt auch.
Genau, also wenn es hier kurze Unterbrechungen in der fertigen Folge gibt oder Kindergebrabbel im Hintergrund, dann
Geschrei.
Oder Geschrei.
Um die Uhrzeit Geschrei.
Wisst ihr, woher das kommt? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war da sehr handsome. Also ich habe durchgeschlafen, glaube ich. Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich noch sehr lange, sehr früh ins Bett geschickt wurde und dementsprechend dann auch am Wochenende schon um 6 Uhr, 7 Uhr, wenn ich dann mal irgendwie kurz raus musste auf Toilette, dann war ich halt wach und war dann halt wach, weil ich schon ausgeschlafen war.
Bei unseren auch so, ja.
Vor dem Fernseher gesetzt oder ja, Dinge getan.
Ja, heute heißt das Tonybox, Tiptoy oder sonst was in der Richtung.
Ja.
Funktioniert halt nur beim Großen, beim Kleinen noch nicht so. Also der braucht dann schon noch Betreuung eher. Und groß, also der ist 4, das ist auch relativ. Aber,
Ich war 2019, war ich bei meinem Co-Podcaster Michael in Lübeck. Und der Sohn ist auch 5 oder 6 irgendwie, ich weiß gar nicht. Und der konnte aber schon sehr gut mit so Alexa und Co. umgehen. Also er konnte schon irgendwie, wusste schon, wie man dem Ding sagt, spiel das und das Lied und Lautstärke und so. Und also der war da schon.
Das lernen die sehr, 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 sehr schnell.
Ja.
Also, unser Großer braucht auch null Hilfe, um das iPad zu bedienen.
Okay. Also,
der könnte wahrscheinlich mittlerweile auch ohne Probleme einfach mal Oma und Opa anrufen. Das, glaube ich, bräuchte der uns nicht mehr.
Okay.
Also, da, solche Sachen haben die super schnell raus.
Ja, das ist faszinierend. Ja, ich glaube, das war das Kaspar Clemens Mirau, der erzählte, dass irgendwie das Kind ankam und sagt, Papa, Papa, die Kamera ist kaputt. Ja, was denn? Na, hier, der Bildschirm reagiert nicht mehr. Vielleicht auf den Bildschirm von der Kamera rumdrücken. Und ja, es hat aber kein Touchscreen auf der Kamera.
Ja, ich arbeite jetzt auch im Homeoffice und habe halt meinen Laptop vor mir stehen meistens. Und großer Sohn probiert dann auch auf den Bildschirm rumzudrücken. Er ist halt nicht gewohnt, dass das etwas kein Touchscreen ist.
Ja.
Also Kinder, lustig, ja. Meistens. Genau, und wir ziehen hier schon auch die nächste Podcaster-Generation ran, ne? Also Hörspiele, ganz großes Ding, also so Audiobeiträge, ganz großes Thema. Tatsächlich auch schon die Podcasts vom Naturkundemuseum Berlin hört er total gerne. Finde ich jetzt persönlich ein bisschen anstrengend produziert, aber scheinbar Kinder finden es super. Und mag sehr gerne so alles mit Dokus, auch so über Naturkatastrophen und sowas, also da wird er bestimmt mal groß ins Podcasting einsteigen, okay. Ich bin mir da total sicher.
Um mal den Bogen zu schlagen, würdest du deine Kinder die Serie zeigen, die wir jetzt besprechen?
Naja, 4 und 2. Also bis die so weit sind, dass sie diese Serie, die ist ja auch wirklich als, wir reden ja über Scrubs. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ab wann die überhaupt freigegeben ist. Ich überlege gerade, was ich gesehen hatte. Ich glaube ab 12.
Ja,
war die Amazon Prime Video Einblendung.
Ja.
Also das heißt, das sind jetzt noch mindestens 8 bis 10 Jahre.
Ich schaue gerade mal bei Disney Plus.
Dann steht. Könnte ich mir das schon vorstellen, also mit so 12, dass man das guckt. Ich selber war, also wir sind jetzt auch in einem idealen Zeitfenster, um diese Serie zu besprechen, weil es 2001 war die Erstausstrahlung auf NBC. Also vor genau 20, also noch nicht genau, aber 20 Jahren. Und ist ja jetzt auch so eine Frage, der man nachgehen kann oder der wir wahrscheinlich auch nachgehen werden, wie gut diese Serie gealtert ist. In nochmal 8 bis 10 Jahren weiß ich nicht, ob man das dann auch noch gucken kann. Also jetzt im Moment finde ich schon für mich. Ich war damals, als ich zum ersten Mal geguckt habe, muss ich gerade rechnen, 18 tatsächlich. 17, 18 war ich 2001. Also ich bin Jahrgang 1983. Ich habe das in Deutschland natürlich geguckt, damals noch. Also Anfang Studienzeit, 2003 wurde das ja ausgestrahlt. Und war in dem Alter und da fand ich es für mich, also ich bin da sehr mitgegangen, konnte da sehr mitfühlen. Ich glaube, das ist schon so ein absurder Humor, den man dann auch so mit Teenagern gucken kann, ob der dann noch so greift in dann so den paar Jahren oder nicht, muss man sehen. Oder ob das dann nur so cringe-worthy ist, ne? Also ob man da so immer nur noch zusammenzuckt vor Fremdscham. Also Humor verändert sich ja auch so ein bisschen im Laufe der Zeit.
Ja. Also bei Disney Plus übrigens Altersfreigabe 16 oder also hier steht zumindest so eine 16.
Es kann auch sein, dass das von der Folge abhängig ist.
Das glaube ich auch.
Also könnte ich mir jetzt vorstellen, da sind ja durchaus so ein paar explizitere Folgen dabei, ne?
Ja. Also ich habe jetzt auch bei die letzten Jahre und jetzt auch zuletzt immer wieder festgestellt, so manche Folgen, die wirken dann auch nochmal anders. Und ja, also ich bin bei 89 und habe die auch im Fernsehen das erste Mal gesehen. Tatsächlich interessanterweise hat die Serie ähnliches Schicksal durchgemacht wie einige andere Fernsehserien aktuell. Leidgeplagt von der Ausstrahlungspolitik der Sender, so angelaufen und dann kam es aber erstmal nicht gut an und dann abgesetzt und dann erst in einem zweiten oder dritten Anlauf irgendwie ganz gut angekommen.
Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, war das in Deutschland so? Also das, ich habe das auf ProSieben verortet. Ja, irgendwie.
Also zumindest so steht es hier in der Wikipedia. Nach 30 Folgen wurde die Ausstrahlung ausgesetzt, wenige Monate später kurzzeitig wieder aufgenommen, danach erneut gestoppt. Juli 2005 wurde die Serie dann ins tägliche Vorabendprogramm verlegt, wurde aber am 30. September noch vor dem Ende der kompletten Ausstrahlung der dritten Staffel wieder aus dem Programm genommen. Also da irgendwie sehr, sehr komisch mit umgegangen. Und ja, ansonsten, ja, was du schon gesagt hast, so, ja, einige Szenen oder Folgen, die wirken inzwischen ein bisschen komisch. Die, ja, ich glaube, man kann so unter Political Correctness darunter einige parken oder, ja, Sachen, die so nicht mehr funktionieren. Und man merkt auch, dass die Serie, so, es gibt schon so Handys und, ja, gut, Pager, ne, die gab's ja in den USA eher als bei uns, aber so Handys, aber ist noch nicht so krass verbreitet und, ja, Computer haben auch noch nicht alle so wie heute jetzt so weit verbreitet sozusagen.
Dazu mal so zwei Anmerkungen oder Fragen. Das erste, also ich hab jetzt auch noch mal, also als du mich angefragt hast, habe ich natürlich nochmal angefangen reinzugucken und ich hatte aber auch schon davor immer mal wieder reingeguckt, weil das so meine Go-To irgendwie nach wie vor Feel-Good-Wohlfühl-Serie irgendwie in bestimmten Bereichen ist. Also es ist irgendwie, das war bei mir so ein bisschen so, hatte ich ja erzählt, so Studienzeit, das war bei mir so ein bisschen Aufwachsen, vielleicht komme ich deswegen auch immer wieder gerne dahin zurück, das kann schon sein. Aber was mir jetzt das erste Mal richtig aufgefallen ist, ist einfach auch dieses 4:3 Format. Ich weiß nicht, das hat mich vorher nie gestört.
Ja.
Aber das ist ja auch so, ne, von alten TV-Zeiten. Einfach, man ist jetzt einfach dieses Breitbild, man ist Ultra HD, 4K gewöhnt.
Ja.
Das haben sie gut aufbereitet, finde ich. Aber sie können jetzt natürlich nicht so rasend viel am eigentlichen Format ändern, ne? Also.
Ja, stimmt. Tatsächlich eine der Serien, die offensichtlich damals noch, kann man ja wirklich so sagen, in 4:3 aufgenommen wurden, während zum Beispiel King of Queens, was ja so mit dem Jahrtausendwechsel lief, schon in 16:9 aufgenommen wurde, aber halt dann entsprechend noch in 4:3 ausgestrahlt wurde und ja, aber inzwischen halt natürlich in den Wiederholungen auf den Spartensendern auch in der 16:9 Variante natürlich läuft.
Das wird ja halt bei Scrubs nicht passieren, also ich weiß noch nicht mal, ob die, habe ich jetzt nicht im Kopf, vielleicht kannst du das sagen, ob die gewechselt haben zwischendrin nochmal?
Ich glaube, nur in den späten Staffeln wahrscheinlich.
Also sie sind ja gelaufen, also da muss man ja auch drüber reden, ob sie jetzt 9 Staffeln oder 8 Staffeln gelaufen sind.
Aber ja.
Sie sind ja, theoretisch sind sie ja dann 8 Staffeln bis 2009 beziehungsweise 2010 gelaufen. Also ich vermute schon, dass sie irgendwann auf 16:9 umgestiegen sind.
Ja.
Hatte ich jetzt tatsächlich nicht nachgeschaut.
Ja, also in der 9. Staffel auf jeden Fall schon in 16:9. Ich guck mal. Ich habe hier auch so ein paar noch rumliegen. Gucken wir mal, Staffel 6 waren wir da schon. Okay, also Staffel 6 war noch 4:3.
Auf jeden Fall, das zweite Thema, was du angesprochen hast, fand ich auch ganz spannend. Es gab noch nicht so viele Handys. Also man hat ja so, oder überhaupt digitale Endgeräte in der Serie. Man hat ja es gibt so ein paar Folgen, die thematisieren das auch mit so Pagern. Das ist ja auch immer so ein recurring Gag, also so was immer wieder auftauchendes. So eine Meta-Erzählung mit den Beepern, die Klingeltöne haben, den Dr. Cox zum Beispiel triggern, ne, und sowas. Oder es gibt diese eine Folge, wo es darum geht, dass eine nervtötende Patientin eben im Krankenhaus liegt und er jetzt dann so voll drauf anspricht, oh, ich habe den gleichen Pager, also den gleichen Mail, ich weiß gar nicht, wie die hießen, diese, ne, wo man halt so, oh, super, ich kann gleichzeitig mit dir telefonieren und dir eine E-Mail schreiben und so.
Ja.
Oh, ich habe das gleiche Gerät. Also es ist ja noch sehr rausgestellt, wenn man das jetzt mal vergleicht mit so aktuellen Arztserien, also Grey's Anatomy läuft ja schon nicht, ich glaube in der 20. Staffel auch schon, also hat ja fast zur gleichen Zeit angefangen. Nee, 17. Das ist jetzt das gelungen, 17. Gucke ich übrigens auch total gerne. Ich habe scheinbar so ein Faible für Arztserien. Da wird jetzt alles so mit, die laufen jetzt eigentlich immer ständig mit iPads rum, auf denen sie die Patientenakten drauf haben, ne? Das alles scheint sehr digitalisiert zu sein. Lustigerweise stört mich das dann gar nicht so. Also dieses, vielleicht ist das auch ein deutsches Ding, ne? Also wir sind ja in Deutschland auch noch nicht so weit mit E-Akte, Patientenakte und solchen Geschichten. Und also brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt gerade in Zeiten der Pandemie ist das ja schon eher so eine Auswahl hier. Aber das stört mich tatsächlich nicht. Das stört mich auch bei anderen alten Serien nicht, dass das da nicht so präsent ist. Also bei Friends habe ich mir neulich auch mal die Frage gestellt, wie ob mich das da stört, dass es da gibt's ja auch keine Handys, ja. Also da beruhen ja auch viele Gags drauf dann, dass die sich irgendwie verpassen oder nicht kommunizieren können, weil es halt keine Handys gibt.
Ja, bei King of Queens gibt's eine Folge, wo Arthur sich endlich ein Handy zugelegt hat und dann sitzt er da im Café und guckt und hat freut sich über sein Handy und das ruft ihn aber keiner an und dann guckt er so und über ihn rum telefonieren Leute oder werden angerufen, er wird völlig verrückt, so alle telefonieren mit ihren tollen neuen Dingern, nur er nicht. Und da ist das da ist nochmal so ein Thema, aber ja, auch aus einer ähnlichen Zeit.
Also stört sich oder fällt dir das auf?
Es geht, also es, ja, das fällt natürlich auf. Also gerade bei Friends, ne, da gibt's so, das ist so eine Serie, wo man einfach mal so eine Strichliste machen könnte, so, ja, wie viele Folgen würden eigentlich noch funktionieren, wenn es Handys gäbe, mindestens Handys gäbe und nicht mal Smartphones so, aber ja, Das wäre natürlich auch bei Scrubs nochmal so eine schöne Thematik gewesen, so Umgang mit den sozialen Medien als Krankenhausangestellter. So,
ha, ne? Gibt's ja eine Folge, ne? RateYourDoctor.com.
Ah, stimmt, ja, genau, mit der Website, ja.
Und, lustig hatte ich jetzt auch gelesen an der Vorbereitung, in der Sendungsvorbereitung, die wurde tatsächlich damals angelegt, diese Seite, die hat es tatsächlich gegeben. Also es ist mittlerweile offline, aber wird man wahrscheinlich noch bei archive.org finden. Also die haben da schon echt viel Liebe reingesteckt in die Details. Also aber also in genau dieser Folge, in der es darum geht, wird das ja thematisiert so ein bisschen. Klar ist noch nicht soziale Medien in dem Sinne, also es gibt noch kein Twitter, es gibt noch kein Facebook, aber es ist ja schon so diese bisschen digitalere Anmutung. Es gibt eben auch die Möglichkeit für Patienten, ein Feedback zu geben, das dann auch andere wieder einsehen können. Also was heute Doc Yameda macht das und das Dr. Lippes ist Terminvergabe nur, ne? Aber auf jeden Fall, es gibt heute ja auch Portale, wo man eben Ärzte bewerten kann oder auch einfach nur auf Google. Also das haben die damals schon zumindest so in Andeutung drin gehabt. Also es war ja die Zeit des, ich sage jetzt mal ganz pathetisch, des Umbruchs, wo das dann so alles so langsam sich abzeichnete und so solche Sachen kamen. Es kann sein, dass ich gleich mal hier unterbrechen muss. Naja, lass mal weitermachen. Wo waren wir gerade? Ich hoffe, man hört das Geschrei aus dem Babyfon nicht so tolle durch.
Ich war schon was aufwendig gemacht. Gucken. Ist dann einfach Hintergrundkulisse. Also, was mir so schön an der Serie gefällt, dass sie, also ich habe ja noch neu überlegt, so, was ist denn Scrubs eigentlich? Und ja, Dramedy fasst es ganz gut zusammen, beziehungsweise, wie du es auch aufgeschrieben hast, so erste medizinische Comedy via MASH.
Genau, auch eher so Tragikkomödie, ne?
Genau, also noch mehr Tragikkomödie als Scrubs das natürlich ist, mit einem sehr ernsten Hintergrund und tatsächlich war die Serie dann auch länger als der Krieg, in dem sie spielt. Also wer die Serie nicht kennt, MASH war eine Serie aus den 70ern, 80ern, spielt im Koreakrieg. Und ja, da geht es um ein mobiles Arzthospital und ja, zeigt halt den Alltag von den Leuten, die dort eher unfreiwillig als freiwillig gelandet sind. Und da hatte also unter anderem der Hauptdarsteller die Bedingung, ja, wenn die Serie, wenn ihr mich länger für die Serie haben wollt, dann wird es auf jeden Fall in jeder Folge eine OP-Szene geben müssen, damit der ja, Ernst der Lage, des Hintergrunds sozusagen nicht verloren geht. Und tatsächlich wurde das auch bis auf einige wenige Folgen eingehalten. Und
darf ich da ganz kurz mal reinhaken, weil du hast gerade gesagt, dass das im Koreakrieg spielt. Und das Spannende, und ich glaube, das war auch, also Ellen Elder, also was du gerade erzählt hast, dass er das gefordert hat mit dem Ernst der Lage, war nämlich auch der Punkt, dass diese Serie gedreht und ausgestrahlt wurde zu Zeiten des Vietnamkrieges.
Ach, stimmt, ja.
Also große Kontroverse auch in den USA, großer Krisenpunkt auch in den USA. Und auch da natürlich, also sie haben sich dann natürlich dessen bedient, das nicht direkt zu kritisieren in dieser Serie, aber halt sich dann dieses Mechanismus zu bedienen, dass sie das in den Koreakrieg verlegt haben, was natürlich sehr clever war auch. Genau deswegen ist das nochmal, also super, dass du das anmerkst, also nochmal hervorzuheben, dass er das gefordert hat. Also ich kannte ich so nicht, aber einfach nur nicht dieses Absurde abzudriften oder in diese Comedy abzudriften, sondern auch wirklich zu zeigen, was für eine Qual dieser Krieg einfach ist und auch der ja zu diesem Zeitpunkt fortlaufende Krieg, gegen den auch so protestiert wurde.
Ja, das ist auch fortlaufend eine Thematik in der Serie, dass immer wieder dann mal gezeigt wird, ja, in welcher scheiß Situation die da eigentlich leben, ja, und sei es irgendwie, dass so, ja, quasi so Doku-mäßig irgendwie Reporter da sind oder jemand vorbeikommt und sich mal das Lager angucken soll und weil es da irgendwie nicht mit rechten Dingen zugeht und dann am Ende feststellt, so, ja, die haben ja alle mächtig einen Dachschaden und drehen hier ein bisschen am Rad, aber das muss so, weil sonst würde der Laden nicht funktionieren, so wie er funktioniert. Und das passt schon sozusagen. Also, dass sie da alle so ein bisschen am Rad drehen, ist normal sozusagen. Und ja, da in MASH noch mehr als in Scrubs sehr viel lustige Folgen oder so Alltagsfolgen und dann mittendrin aber wieder so, ja, sehr ernste Folgen, die dich komplett rausreißen. Und bei Scrubs, also Scrubs ja doch eher so als Komödie angelegt.
Ich muss hier mal kurz, ich habe hier gerade einen weinenden Anton auf dem Schoß. Hey, was ist denn los, du Großer?
Ich hab den Papa geschlafen.
Oh, jetzt schreit Paul auch noch. Super. Das klappt ja heute ganz toll mit euch. Oh, komm, hier ist ein Taschentuch. Soll ich ihn ins Bett bringen, oder? Guck mal, Papa hat den Flunkerfisch. Hast du gesehen? Max, wir müssen Flunkerfisch lesen gehen. Okay, da trabt er dahin. Ja, Flunkerfisch. Tolles, kleiner Exkurs. Tolles Buch. Axel Schäffler. Und Julia Donaldson haben ganz, ganz viele Kinderbücher zusammen gemacht. Also wirklich unzählige, ich weiß gar nicht wie viele. Und auch da, weil es ist, deswegen passt hier ganz gut rein, die haben zu den Büchern teilweise mittlerweile Verfilmungen. Und also der Gruffalo ist so das bekannteste. Und der Gruffalo war Oscar nominiert für eben dieses animierte Serie. Und jetzt ist gerade mein Lieblingsbuch von den beiden, nämlich die die Schnecke und der Buckelwal in der aktuellen Oscar-Auswahl drin. Ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also war lange auf, also was heißt lange, also ne, Depublizierung und sowas, ZDF, in, auch über die ZDF-App verfügbar. Ich weiß gar nicht, ob man es sich jetzt noch gerade irgendwo anschauen kann, aber es ist, lohnt sich auch für Erwachsene, das mal anzuschauen. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr schön gemacht. So. Also mir wurde gerade signalisiert, ich soll hier weitermachen und es wird sich gekümmert um die Kinder, von daher.
Gut.
Kann ich, also wenn man sie im Hintergrund schreien hört, ich bin keine Rabenmutter, der Papa liegt mit Büchern bei ihnen.
Papa ist in charge, ja.
Das ist nur, wie gesagt, manchmal etwas schwierig, wenn Mama nicht verfügbar ist.
Ja.
Schon unfair so von der Biologie.
Ja, ja, stimmt. Das ist merkwürdig. Also ich kann mich nicht mehr drin erinnern, wie mir meine Eltern das vorgelesen haben. Ich weiß noch, dass ich oft bei meiner Oma war, in so den Ferien oder wenn ich halt krank war, war ich bei meiner Oma und die hat mir noch sehr viel vorgelesen oder vorgesungen und ja.
Darf ich mal fragen, ob du, du hast gesagt, 89 bist du geboren, ne?
Ja.
Bist du in der DDR geboren?
Ich bin noch in der DDR geboren, ja, am 9. März. Ich habe halt Geburtstag.
Finde ich immer noch spannend, weil das ja durchaus nochmal andere Konstellationen waren, wie Kinder großgezogen wurden. Also ich bin auch viel bei meinen Großeltern gewesen, weil mein Vater früh gestorben ist. Also als ich 5 Jahre alt war, ist mein Vater gestorben. Und meine Mutter ist halt Vollzeit arbeiten gegangen, weil sie musste uns ja auch irgendwie durchkriegen. Und ich war dadurch dann viel bei meinen Großeltern. Also die haben mich dann von der Schule abgeholt, haben sich um Hausaufgaben gekümmert und sowas. Also haben auch eher, haben halt so quasi das, was heute eine Kita macht, übernommen.
Ja.
Was wir jetzt gerade gar nicht haben, weil Großeltern arbeiten alle selber noch oder sind zu weit weg. Oder beides. Ja, und
ja, meine, genau. Meine Großeltern haben halt 10 Minuten Autostrecke weit weg gewohnt. Und ich glaube oft in den Ferien oder wenn ich halt krank war, war ich dann bei Oma und Opa.
Ja auch, also wir haben noch eine lange Zeit mit denen zusammen gewohnt sogar. Und dann später, als wir weggezogen waren, habe ich dann immer die Ferien da verbracht. Genau, also fand ich auch immer cool eigentlich.
Und ansonsten, ja, gut. Noch da, nach der Schule immer im Hort gewesen und war dann auch eine ganze Zeit lang, dachte ich, Hort, nö, ist ja langweilig, ich fahre nach Hause.
Okay.
und ja, war dann gar nicht im Hort, sondern war dann schon zu Hause und bei den Eltern arbeiten und ja. Bin auch, ich weiß gar nicht wie lange, so, ich glaube die ersten beiden Schuljahre auf jeden Fall noch oft zu spät zum Unterricht gekommen, weil leider morgens auf ProSieben die Schlümpfe liefen.
Okay.
Und ja, dann muss man sich irgendwann loseisen.
Also du sagst das jetzt schon zum zweiten Mal mit dem Fernseher und ich weiß das auch noch aus meiner Kindheit. Ich habe total gerne Fernsehen geguckt und das war auch immer okay. Ich habe total gerne, das war damals dann, ich weiß gar nicht, ob das RTL 2 damals dann schon war. Bim Bambino und solche Geschichten.
Ich schau gar nicht, ob das lief.
Also auf jeden Fall, als wir umgezogen waren, von meinen Großeltern weg, hat sich dann unsere mediale Situation schlagartig verbessert, weil wir Kabelfernsehen hatten.
Und, wir hatten noch eine ganze Zeit lang Schwarz-Kabelfernsehen. Also die haben halt nicht abgeklemmt und konnten dann noch Ohne weiteres. Guck mal, Bim Bambino kenne ich auch noch, ja. Das sagt mir was.
Das habe ich dann total gerne geguckt. Ich war nämlich auch im Hort und habe dann auch, wenn ich nach Hause gekommen bin, durfte ich halt Fernsehen anmachen. Mhm. Das war irgendwie total selbstverständlich früher, ne?
Ja.
Da hat man halt vom Fernsehen also, gesessen.
Ja, also bei meinen Eltern zu Hause war es noch eingeschränkt. Die hatten auch so ein Teil, was du an den Receiver anschließt und dann via Funk an den Empfänger überträgt und dann hast du das Ding wiederum an den Fernseher angeschlossen und so konnten quasi deine Eltern aus der Ferne den Fernsehkonsum regulieren.
Das hatten wir nicht.
Wenn du natürlich wusstest, wie das funktioniert, bist halt im Wohnzimmer gegangen, hast das Ding angemacht und dann eigentlich wieder ausgemacht und die Eltern haben es natürlich gemerkt, weil das Ding warm war. Mhm. Und bei Oma und Opa da, also ich weiß oft, dass wir sehr oft zum Abendessen dann noch Fernsehen geguckt haben und da lief dann auch das, was ich gucken wollte und irgendwann dann hat Oma aber dann immer Tagesschau geguckt und dann, ja, halt irgendein Krimi und da durfte ich dann auch noch mitgucken. Länger als bei meinen Eltern sonst. Und ja, dann genau später einen eigenen Fernseher gehabt.
Aber ich glaube, also so im Rückblick, vielleicht hat da meine Begeisterung für Serien angefangen. Also ich habe, als ich älter wurde, dann natürlich auch so diese ganzen ProSieben-Sachen und auf RTL gab es noch, kannst du dich noch an den Disney-Club erinnern, aber auf RTL?
Ja.
Aber samstags, den habe ich total gerne geguckt. Da gab es ja dann immer Filme und dann noch so eine kleine Miniserie, die da so ongoing war und sowas. Ich glaube, da hat so meine Begeisterung für Fernsehen, also damals noch lineares Fernsehen wirklich und da war halt so Serien angefangen.
Ich glaube so, also King of Queens, Scrubs und so Sabrina.
Mhm. Das habe ich auch gerne geguckt, ja.
Ja, El Bundy und Alle unter einem Dach und sowas. Also das waren so auch, glaube ich, meine ersten Berührungspunkte mit, ja, Nicht-Kinderfernsehen sozusagen.
Ja, Full House habe ich damals geguckt.
Hm.
Liebe ich auch das Remake total. Ja, genau, das waren so Sachen, die damals liefen, ja. Sabrina. Mhm.
Bim Bambino lief übrigens früher auf. Ist das Kabel 1? Ich glaube ja. Kabel 1
Mila Superstar war eine meiner Lieblingsserien. Ja. Habe ich tatsächlich neulich. Ich habe so eine ganz schlimme Angewohnheit, dass ich Serien manchmal auch höre. Also Sachen, also Serien, die ich schon kenne, dann einfach mal so nebenbei als Beschallung laufen lasse, ohne dass das irgendwie groß noch wirklich zu gucken. Und da habe ich mal Mila Superstar durchlaufen lassen.
Ja, ich hatte eine Zeit lang damals, habe ich mir Fernsehserien auf Kassette aufgenommen, zum Hören. Und hatte dann halt hier Kassetten, die ich dann, Fernsehsendungen gehört habe, sozusagen. weil ich dann nicht Fernsehen durfte oder konnte oder was auch immer.
Naja, sagen wir mal so, das ist heute immer noch ein Geschäftsmodell.
Ja.
Also dass teilweise wirklich die Audiospuren von Zeichentrickfilmen, Serien einfach nur auf, sei es jetzt irgendwie Toni für Toni-Box oder einfach als CD noch oder was auch immer nochmal verkauft werden. Ne? Also das ist, finde ich teilweise sogar sehr, sehr nervtötend, weil das halt nicht wirklich für Audio aufbereitet ist.
Ja.
Merkt man dann auch.
ALF gab es zum Beispiel früher als auf Kassette, war dann aber auch entsprechend aufbereitet. Also da wurden dann Szenen ergänzt durch eine Sprecherin, beziehungsweise so Übergänge waren im musikalischen ein bisschen unterlegt. Also ich habe eine Kassette, die ich auch rauf und runter gehört. Und da habe ich dann von einer Weile mal, nachdem ich die ganze Staffelbox für einen 20er gekauft habe, habe ich die Folge dann auch mal gesehen gehabt und verstehe so, ich mag die lieber in der Version wieder von der Kassette, weil da noch so ein schöner musikalischer Übergang war und auch noch eine weibliche Erzählerin im Hintergrund war, die das Ganze ergänzt hat. Und ja, das aber finde ich spannend, dass es das heute auch noch gibt und ja,
Ja, lustig, dass du sagst, also Alf-Kassette hatte ich auch genau eine und die habe ich rauf und runter gehört. Stimmt, genau, das war total nett aufbereitet und ich habe es lieber gehört, als die Serie geguckt.
Ja.
Lief übrigens damals im ZDF, ne?
Alf?
Mhm.
Ja, ja, wie so vieles zu Anfang, ne? Also
genau.
Ganz viel, was das lief im ZDF? Ist ja Wahnsinn.
Ja, Star Trek.
Simpsons auch zu Anfang. Und ja. Aber zurück zu Scrubs. was mir beim Gucken immer wieder auffällt, sind jetzt auch, wenn man jetzt mal ein bisschen aufmerksamer guckt, sind so verschiedene Gastauftritte. Neben so den bekannteren Gesichtern, wo man immer wieder feststellt, so huch, der spielte da auch mit oder der war ja auch mal dabei oder Gesichter, die man dann noch schwer kennt, weil sie da noch ein bisschen jünger sind und noch vor ihrer jetzigen Fernsehkarriere waren.
Weißt du übrigens, was wir noch gar nicht gemacht haben? Muss ich dich jetzt doch nochmal unterbrechen.
Ja.
Wir haben noch gar nicht erzählt, worum es in Scrubs eigentlich geht.
Stimmt. jeder
sollten wir vielleicht, bevor wir vielleicht die Details die Serie, mit dem Darsteller
ja,
aber gehen.
Genau. Ja, natürlich. Also bei Scrubs, die Anfänger, der deutsche Untertitel, geht es um ja den Alltag von jungen Ärzten, beziehungsweise genau gesagt den Mittelpunkt von John Michael Dorian, JD genannt, der ja frisch von der Universität in den Alltag eines Krankenhausbetriebs kommt, zusammen mit seinem Kumpel Turk, den er auch seit der Universität kennt, ne?
Genau, ja.
Ja.
Die haben sich da kennengelernt.
Genau. Und die Serie wird aus seiner Perspektive erzählt, mit seiner, wie sagt er selber, seiner nicht abstellbaren Kommentatorstimme, unterbrochen von Tagträumen. Und in mindestens einer Folge, da spielen sie mal damit, da wechselt das quasi, dass die Folge in verschiedenen Abschnitten aus der Perspektive der Krankenhausmitarbeiter erzählt wird und man dann deren Gedanken hört, sozusagen. Sonst eher selten ist. Und ist eine, ja, ein Kameraserie, ne? Also wir haben immer nur.
Genau, ja.
Genau,
also auch klassische TV-Produktion noch wirklich mit einem festen Zeitrahmen von 22 Minuten, mal eine Minute mehr, mal eine Minute weniger, aber auch wirklich nicht mehr, weil es einfach in diese Fernsehsenderprogrammierung reinpassen muss und mit Werbung und allem drum und dran. Also wahrscheinlich war es dann genau eine halbe Stunden-Slot mit Werbeeinblendung eben. Und was ich noch ganz wichtig finde eigentlich ist, dass es so ein Ensemble-Cast ist. Also wir begleiten eigentlich die gleichen Charaktere vom Anfang der Serie bis zum Ende der Serie. Also wenn wir Serie bis Staffel 8 nehmen, dann geht es zum Bruch zu Staffel 9, wo man eigentlich komplett neuen Cast hat.
Mhm.
Aber die Hauptcharaktere, um die sich eigentlich diese Serie dreht, also eben den JD, den du angesprochen hast, den Turk, Christopher Turk, dann seine, also die Carla Espinosa, eine Krankenschwester, die Elliot Reed, auch eine Ärztin, eine Mitärztin mit ihnen, also die Elliot Reed, die Lehrer, mit denen sie dort zu tun haben, also vor allen Dingen eben Dr. Perry Percival Ulysses Cox, Dr. Kelso, und dann eben noch den Janitor, also den Hausmeister, bei dem man bis zur letzten Folge den Namen nicht weiß.
Ja, stimmt.
Habe ich jetzt jemanden vergessen? Ich glaube nicht. Ne? Also das ist
ja
dieser Kerncast noch mit Jordan Sullivan, würde ich sagen.
Also ja, genau.
Mit der Frau von Dr. Cox dazu. Das sind so die Hauptcharaktere, die wirklich von Staffel 1 bis Staffel 8 dabei sind und um die sich eigentlich alles spinnt und dreht. Und finde ich auch spannend an der Sache, dass es weniger so um diese Fälle geht, die haben. Also die sind auch häufig spannend oder ganz lustig und unterhaltsam eben und tragen auch was zur Story bei. Mhm. Aber es geht wirklich eher darum, wie diese jungen Menschen, wie du schon sagtest, in diesen Berufsalltag im Krankenhaus reingeworfen werden, wie sie sich da entwickeln und wie sie sich dann auch über die Zeit entwickeln und wie sich dabei eben die Charaktere verändern, wie sich die Beziehungen untereinander verändern, wie sie mit verschiedenen Situationen umgehen. Also es ist so sehr getrieben, der Plot von Beziehungen, von Freundschaften, von Entwicklung. Das finde ich ganz spannend eigentlich in der Sache.
Ja.
Und was man vielleicht noch sagen kann, ist, es ist so ein klassisches, auch so von früher TV einfach bekannt, so ein Procedural. Also heißt, man hat innerhalb einer Folge eine Storyline, die wird auch abgeschlossen innerhalb dieser Storyline. Mhm. Es gibt dann so Story Arcs, also so Bögen, die sich über mehrere Episoden spannen, und es gibt auch bestimmte Themenkomplexe, die so vom Anfang einer Staffel zum Ende der Staffel gehen. Aber im Kern hat man am Anfang der Folge eine Problemstellung und nach hinten raus eine Lösung.
Mhm. Also es ist so, man kann die Serie auch so ein bisschen quasi so random mal im TV irgendwie konsumieren, aber man merkt auf jeden Fall, oder man würde, wenn man die Folgen random abspielen würde, dass die ja nicht zueinander passen. Also man merkt den Fortschritt der Serie und den Fortschritt der Charaktere, Beziehungsstatus etc., Angestelltenverhältnis, sage ich mal, ändert sich, es verstirbt auch eine Figur, das war, glaube ich, die Roberta.
Also Laverne?
Laverne, ja, genau. Laverne, die.
Aber ganz spät in Staffel 6 erst, weil sie dachten, das sei die letzte Staffel.
Mhm. Und dann in einer späteren Staffel nochmal wieder auftaucht.
Als Zwillingsschwester Roberta.
Ja, genau. Und so ein bisschen drauf angespielt und so, hä, wie? Was mich so ein bisschen erinnert an die aus Stromberg, die Erika, die auch innerhalb der Serie verstirbt. Und dann im Stromberg-Film nochmal auftaucht, die ja zwischenzeitlich auch bekannt ist durch die Müllermilch-Werbung. Und im Stromberg-Film, da taucht sie auf, als Stromberg und Ernie besoffen und bekifft im Bett liegen, zusammen, völlig kaputt, und man im Hintergrund läuft der Müllermilch Werbespot für den kleinen Hunger mit Erika, und beide gucken so, hä? Und denken so, was macht sie denn da? Hä, die kennen wir doch. Das bleibt aber unkommentiert, man sieht nur den Werbespot. Martina erst den Joghurt verzehrt und dann den kleinen Hunger auch noch vernaschen will. wodurch sich die Serie auch auszeichnet, sind tatsächlich so die bemerkbaren, unbemerkbaren Gastauftritte. tatsächlich auch unter anderem durch Michael J. Fox, der da schon diagnostiziert, glaube ich, Parkinson hatte und das da so ein bisschen versteckt in Zwangsneurosen seiner Figur, die er spielt, Dr. Kevin Casey. Und ist glaube ich so zwei Folgen, die das sind, genau. Dann auch ein Gastauftritt, der auch sehr schön ist, Dick Van Dyke, den man vielleicht noch kennt aus
Mary Poppins.
Ja, Mary Poppins, beziehungsweise wie hieß die Serie? Bringen wir mal die Namen durcheinander. Matlock. Ja, auch eine Krankenhausserie, so ein bisschen. Krimi-Justiz-Serie, so gemischt. Und
ich dachte, Matlock, das muss ich gerade.
War das? Nee, das war nicht Matlock, sondern. Nee, war das. Ach nee, das war
Diagnose
da.
Diagnosemord.
Nee, da hat er. Diagnosemord war das, was ich meinte, genau. Matlock war nur Gastauftritt, genau. Diagnosemord war seine eigene Serie.
Und natürlich die Dick Van Dyke-Show aus den 60ern.
Ja, genau.
Just, also auch Comedy halt.
Ja, just übrigens zu sehen in der aktuellen Folge WandaVision.
Ja, genau. Das ist irgendwie, ja, WandaVision, da müsste man ja auch, also da kann man ja auch echt viel drüber reden, meine Güte. Mhm,
die Folge diese Woche, heute war auch wieder sehr, was ist
da los? Ich habe sie noch nicht gesehen, ich musste mich hier vorbereiten. Gut.
Ich habe sie schon gesehen. So, ja, ja. Es wird konkret, sag ich mal. Und ja, tatsächlich lief ja Scrubs mit 8, 9 Staffeln relativ lange.
Überraschend lange, ne? Die hatten ja wirklich damit gerechnet, dass nach der 6. Staffel Schluss ist.
Mhm.
Und dann kamen sehr überraschend die 7. und 8. drauf und da mussten sie sich dann neue Sachen für ausdenken.
Ja, ja. Und ja, die letzten Jahre gab es immer wieder so, ja, ich glaube, es war mehr Wünsche als Fakten, irgendwie Gespräche über Reunion oder irgendwie Specials oder ja, irgendein Film oder irgendwas, irgendwie Zusammenarbeit mit Netflix waren, glaube ich, im Gespräch.
Also angeblich, das ist die letzte Nachricht von 2020, soll es einen Film geben.
Mhm.
Jetzt wurde aber Zach Braff gerade verpflichtet für Billiger im Dutzend, heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Also einen Remake von einem Film mit Steve Martin aus den Anfang 90er, glaube ich. Was auch wieder ein Remake eines Films aus den 50ern war. Ist ja so ein Trend gerade. Ne? Und genau, ich weiß nicht, was das jetzt damit mitmacht. Und also Sarah Chalk ist ja auch in jetzt Firefly Lane mit Sicherheit, also ist ja gerade top angesagte Serie auf Netflix mit Catherine Hagel, die vorher in Grey's Anatomy mitgespielt hat. Sehr angesagte Serie, also ich nehme an, die wird auch weitergehen. Das heißt, da wird sie sehr involviert sein.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob das jetzt so realistisch ist in den nächsten paar Jahren.
Ja, also tatsächlich so ein Film könnte ich mir irgendwie vorstellen, wo man ja es quasi ihr Leben jetzt sieht, so, ne? Wie sie jetzt irgendwie so in verschiedenen Abschnitten so Einblicke bekommt in das jetzige Leben der verschiedenen Figuren mit so irgendwie Rückblicken und dass man dann irgendwie, ja, sich irgendwie zu einem zu irgendeinem Jubiläum irgendwie wird eine Reunion organisiert und dann treffen sich alle wieder irgendwie sowas. Und dann
finde ich spannend, dass du das sagst, weil also lass uns doch darüber vielleicht so gegen Ende reden, weil ich würde fast sagen, Scrubs, also erstmal, wir haben ja jetzt mit diesem Vorhaben, wir reden über Scrubs, auch anstrengendes Vorhaben, weil es ist eine Serie, die ist schon abgeschlossen und sie hat halt in der Gänze 9 Staffeln. 9. Staffel, Fragezeichen, ja. Aber das Ende dieser 8. Staffel, das war für mich eins der besten Serienenden, weil es nicht nur einfach diese Geschichte zu Ende bringt, also die laufende Geschichte, sondern, jetzt rede ich doch schon drüber, sondern auch einfach so durch diesen, es gibt dann im Gegensatz, in der Serie gibt es häufig so Rückblenden auf Dinge, die passiert sind. Und hier gibt es eben eine Vorausschau auf Dinge, die passieren werden. Ne? Und das war für mich so wirklich vollständig. Das hat mich richtig zufrieden gemacht. Und ich glaube, da sieht man ja viel, was passieren wird. Mich hat dann schon die 9. Staffel genervt, weil da dann Sachen passiert sind, die da nicht mehr. Also die passten da schon auch noch irgendwie in diesen Rahmen rein, den man da gesehen hatte. Aber es war halt, man hätte es einfach dabei belassen können. Und wenn man jetzt einen Film draufsetzt, der dann auch wieder das entweder aufgreifen muss oder anders darstellen muss, also das würde mein Ende kaputt machen.
Ach so, ja. Ja.
Weißt du, was ich meine? Also das war für mich, also es gibt ja jetzt diesen schönen englischen Begriff, das ist so wholesome. Ja, das ist so wirklich vollständig so zufriedenstellend in sich geschlossen. Also da habe ich wirklich ganz andere Serienenden schon in meiner Serienkarriere erlebt, wo ich sehr unzufrieden mit war. Und das war wirklich so, ich dachte so, ja, so super.
Mhm. Ja. Ja, ja, also ja, also es wäre natürlich auch irgendwas schön, wo man irgendwie ja den Tod von Sam Lloyd zum Beispiel auch irgendwie drin verarbeitet.
Sam Lloyd spielt in der Serie, also in Scrubs, Ted Buckland.
Mhm, genau.
Ted Buckland ist der Feudal. Krankenhausjustiziar, also der Go-To-Anwalt sozusagen, Rechtsbeistand, der extrem eingeschüchtert ist, der sehr also wenig Selbstbewusstsein hat. Das ist dann auch so dieser Running Gag in dieser Serie, wo eben Dr. Caso, der Chef, der ist der Krankenhauschef oder ist der nur Chef der internistischen?
Ich glaube, das ist der Krankenhauschef.
Also wo der auf jeden Fall immer so auf ihm rumhackt und so sein quasi Punching Ball hat.
Chefarzt. Chefarzt des Sacred Heart. Ja. Aber ja, es gibt nochmal den Vorstand vom Sacred Heart Hospital. Aber ja, das ist, glaube ich, auch der Chef von dem ganzen Laden sozusagen, ja.
Und Sam Lloyd, großer Ted haben wir übrigens vergessen in der Überschau der Charaktere vorhin.
Ja.
Sam Lloyd ist letztes Jahr nicht ganz unerwartet, aber doch sehr tragisch an Komplikationen im Zusammenhang mit seiner Lungenkrebserkrankung gestorben.
Mhm.
Und war, glaube ich, erst 54, ne? Also
ja. Ist tatsächlich übrigens der Neffe von Christopher Lloyd.
Ja, und das habe ich nämlich.
Doc Brown.
Also ich bin ja, habe jetzt die letzten Tage total gerne den, es gibt einen Rewatch-Podcast, um das gleich mal vorwegzunehmen, von Zach Braff und Donald Faison, also den Hauptdarstellern, also den Schauspielern der Hauptdarsteller in Scrubs. Und der heißt Fake Doctors, Real Friends. Die sind eben auch, haben sich kennengelernt am Set und sind extrem gut befreundet. Seitdem, es hat also bei dem wirklich die Chemie gestimmt und total geklickt. Und dort sprechen sie eben auch über Sam Lloyd und Christopher Lloyd. Und das Zach Braff eben mit sowohl Doc Brown als auch Marty McFly gearbeitet, also Dr. Kevin Casey dann, den du ja auch schon angesprochen hattest.
Yeah.
Das finde ich so total lustig an dieser Serie, wie sich da die Gastdarsteller, die bekannten Gesichter, die weniger bekannten, später bekannt gewordenen Gesichter, die Leute, die sie schon vorher kannten, die dann hinterher noch irgendwohin weitergehen. Also wie das da irgendwie so quasi wirklich so ein Netzwerk an Schauspielern ist und das finde ich total faszinierend.
Ja. Damit kann ich gleich noch einwerfen. Es gibt ja in der 7. Folge der 2. Staffel gibt es einen Tandem-Bungee-Sprung von Elliot und JD. Wurden da natürlich von einer Stuntfrau und einem Stuntman gedoubelt. Und die beiden haben sich für die Szene am Set zum ersten Mal getroffen und sind inzwischen verheiratet.
Ja, und die Darsteller haben wohl beim Antrag geholfen.
Ach, das finde ich sehr, sehr schön.
Also da muss irgendwas Besonderes passiert sein.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob es da schon Instagram so groß gab. Das wird
bestimmt gesehen. Ja.
Ich habe die Folge noch nicht gehört, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch in dem Rewatch-Podcast besprochen wird. Kann ich übrigens wirklich sehr empfehlen, also wenn man jetzt anfängt, weil wir das hier natürlich so schön besprechen, Scrubs zu schauen. Es gibt wirklich zu jeder Folge eine, also bis jetzt Mitte Staffel 4 sind sie jetzt, eine Folge auch von diesem Rewatch-Podcast, wo die eben nochmal das Durchgehen selber, was sie besonders lustig fanden, die Hintergründe nochmal beleuchten, wie das eigentlich zustande gekommen ist bei den Dreharbeiten, teilweise auch das nochmal einordnen, wie Gags gemeint waren oder wie und sowas. Also das finde ich wirklich ganz faszinierend. Nach hinten raus, ich hatte es dir schon im Vorgespräch gesagt, ich habe dann so ein bisschen die letzten Folgen gehört, jetzt auch gerade zu, also wie gesagt, mit der Staffel 4. Gefühlt nimmt es zu, wie viel Weed die beiden rauchen oder zumindest einer von beiden raucht über diese Podcast-Laufzeit. Also sie haben halt angefangen zum Lockdown in den USA oder die USA hatten ja nicht so richtig oder wie auch immer. Auf jeden Fall eben zu Corona-Pandemie-Zeiten haben sie eben mit diesem Podcast angefangen.
Stimmt, ja.
Und ziehen das jetzt eben auf iHeartRadio durch. Das ist eben auch ihr Auftraggeber in dem Falle. Und in einer der ersten Folgen amüsieren sie sich noch drüber, dass eben die, also Marihuana ist ja legal in Kalifornien und es gibt eben Shops, die es verkaufen. Und die sind als systemrelevant dort eingestuft und eben weiter, okay. weiterverkaufen. Und deswegen habe ich das so im Kopf, weil ich das gehört hatte vor ein paar Tagen. Und da freuen sie sich gerade eben noch drüber und dass sie eben noch offen sind. Und man merkt halt nach hinten raus, dann, also als ich jetzt so eben in den Rewatch von Staffel 4 war, dass offensichtlich einer von beiden das ein bisschen zu ernst nimmt. Und das finde ich dann auch schon wieder anstrengend, ja, weil es also wirklich so ein, also man merkt das wirklich schon. Aber trotzdem sehr hörenswert, also auch teilweise wirklich, ich hatte es auf Twitter geschrieben, so ein bisschen bezaubernd, ja, wie die beiden da nochmal rangehen und ihre Einsätze beschreiben und wie das damals war alles und wie sie auch mit, welche Hochachtung auch sie auch immer noch für ihre Kollegen haben, ja, also ganz toll.
Ja.
So, aber wir waren eigentlich gerade, es war jetzt so ein kleiner Exkurs, wir waren ja eigentlich bei den Gastdarstellern, ne? Also überhaupt Darsteller, Gastdarsteller.
Genau. Neil Flynn hat übrigens ursprünglich für die Rolle des Dr. Cox vorgesprochen, als im Nachhinein fast unvorstellbar irgendwie. Also es gibt, er darf ja zwischen, er ist ja der Hausmeister in dem Krankenhaus. Der Jan Itor, auch sehr schöner, sehr schönes Wortspiel, das auch im Deutschen so ein bisschen noch rüberkommt. Spielt ja auch hin und wieder mal irgendwie einen Doktor oder als Elliot da so einen ja, leicht sexistischen Patienten hat, der nur weiß, dass sein Arzt ein gewisser Elliot Reed ist. Und Elliot selber quasi die, ja, für die, nur die Krankenschwester gehalten wird. Und er dann irgendwann sagt, ja, jetzt haben wir genug, jetzt will ich den Kerl eigentlich mal kennenlernen. Und sie ist so, okay, ja, wen gebe ich denn jetzt als mich aus? Und in derselben Folge gibt es aber vorher einen Run auf den Patienten, weil das, glaube ich, irgendwer vom Vorstand ist oder so. Auch eine sehr schöne Szene. Achtung, kommt eine Durchsage. Achtung, ein Mitglied des Vorstands kommt ins Krankenhaus. Wir werden als erstes im Behandlungszimmer, ist, darf ihn behandeln oder irgendwie sowas. Und dann gibt's sehr schöne Massen-Marathon-Lauf zu dem Krankenzimmer, in dem auch Patienten einfach respektlos übergerannt werden. Oder der eine rettet sich nochmal zum Hechtsprung an so ein Schild, was von der Decke hängt. Stichwort Durchsage, so einer der Running Gags ist die ständige Durchsage nach der nicht vorhandenen Schwester Lori Nelson. Ist dir das aufgefallen?
Nee, ich habe es gelesen in den Trivia und dachte ja. So, okay, das ist selbst mir noch nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich diese Serie schon geguckt habe. Keine Ahnung, aber nee, das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Die taucht auch nie auf, ne?
Nee, die gibt's gar nicht. Wird immer wieder ausgerundet, Dr. Schwester Lori Nelson. Hört man immer wieder im Hintergrund, aber ja, die gibt's nicht.
Aber so im Punkt auf den, also auf die Darsteller, sowohl, sowohl den Hauptcast als auch eben diese Gastdarsteller. Ich habe mal so ein paar Podcasts reingehört, die auch schon mal Scrubs besprochen haben. Was ich ganz faszinierend fand, war, dass die alle sich so gefragt haben, ja, was haben die Hauptdarsteller denn jetzt so eigentlich hinterher gemacht?
Mhm.
Haben die eigentlich alle irgendwie jetzt Erfolg gehabt oder haben die nicht Erfolg gehabt? Es ist natürlich auch, man war jetzt für 8 Jahre mit so einer Rolle verheiratet. Ist natürlich auch eine sehr prägende Rolle. Ja, also ich kann mir Zach Braff ist ist halt einfach JD auch irgendwie.
Ja,
ne?
Ja.
Und das muss der natürlich auch erstmal wieder loswerden. Und da muss man, vielleicht muss auch erst eine neue Generation an Zuschauern heranwachsen, die ihn eben nicht in dieser Rolle kennt, damit man ihn in eine andere Rolle vertragen kann. Aber was ich ganz faszinierend fand, wirklich, wie viel teilweise die Darsteller schon vorher gemacht haben. Und dann aber auch, was ich da ein bisschen schade fand in der Recherche von den anderen, was die tatsächlich hinterher auch noch gemacht haben, ne? Also Neil Flynn zum Beispiel hat ja dann viele, viele Staffeln The Middle gemacht.
Mhm, finde ich auch eine sehr, sehr schöne Serie, ja.
Habe ich tatsächlich nicht geguckt. Es spricht mich irgendwie nicht so an, aber es war ja offensichtlich, also es hat, glaube ich, fast 10 Staffeln, ne? Mhm. Also es war offensichtlich wirklich erfolgreich in den USA. Kann man also jetzt nicht sagen, dass das irgendwie was war, was nicht erfolgreich gewesen wäre. Judy Reyes hat dann 9 Staffeln, siehst du? Devious Mates gemacht, nur 3 Staffeln. Aber das habe ich wiederum geguckt, das fand ich sehr lustig.
Das habe ich auch noch mitbekommen, ja. Ich habe, glaube ich, auch mal kurz reingeguckt.
Sarah Chuck eben war bei How I Met Your Mother mit dabei, war, ich weiß nicht, wo noch überall dabei.
Vorher, da war sie, glaube ich, noch bekannt.
The Second Becky.
Genau, die zweite Becky bei Roseanne.
Genau.
Ja. Ken Jenkins, der den Dr. Bob Kelso kennt, der geisterte mal durch so ein paar Sci-Fi-Serien, also so Star Trek, Next Generation oder ich glaube Babylon 5 auch. Hat man die mal gesehen?
Hat dann hinterher halt nicht mehr so viel gemacht. Ne? Also er war noch in Cougar Town.
Ja,
also auch eine Bill Lawrence-Serie, die er dann hinterher nach Scrubs gemacht hat.
Ja.
Aber er ist halt auch schon älter.
Genau.
Donald Faison war vorher halt schon groß. Also der hat halt vorher in Clueless mitgespielt, in Felicity mitgespielt, ich weiß nicht, wo noch überall mitgespielt. Also der hatte halt vorher schon Karriere.
Mhm.
Bei dem bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, was er hinterher alles gemacht hat. Ich habe mit ihm gesehen noch The Axis. Fand ich auch ganz unterhaltsam auf so seine Art. Das ist auch eine Comedy-Serie, eine Halbstunde irgendwie, wo es so um eine WG von geschiedenen Männern geht, die alle so ihre Issues haben. Lief, glaube ich, auch auf, oder konnte man gucken auf Prime Video, fand ich ganz unterhaltsam, ist aber auch nach 3 Staffeln abgesetzt worden.
Mhm.
Genau, also die haben schon zu großen Teilen noch alle was gemacht und haben auch mehr oder minder Erfolg damit gehabt, ne? Und ich weiß nicht, Zach Braff hat hinterher auch einfach viel verdient. Ja, der hat ja dann Garden State noch gemacht, hat dann Wish You Were Here hat er noch gemacht.
Mhm.
Das war ja crowdfunded, fand ich auch sehr hübsch übrigens. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich weiß, dass da die Kritik sehr unterschiedlich ausgefallen ist. Geht es halt eher in diese Richtung des Regisseurs und Drehbuchschreibers und eben jetzt Podcast machen. Sarah Chuck, wie gesagt, jetzt dieses Firefly Lane, was sehr erfolgreich läuft.
Mhm. Der hatte noch die,
ja, also,
hatte noch die Fernsehserie Alex Inc., wo er einen Podcaster spielt.
Ja.
Sehr schön.
Wer hatte die?
Zach Braff.
Habe ich nicht. Ich habe gesehen, dass er so ein paar Sachen noch gemacht hat. Die sind aber irgendwie nicht nach Deutschland rübergeschwappt, oder?
Nee, ich glaube nicht. Also da habe ich noch von gelesen, aber glaube da, genau, die Serie wurde nach der ersten Staffel eingestellt. Ja, ansonsten, die später auftaucht, Courtney Cox, die kannte man natürlich vorher aus Friends.
Ja, ganz klar. Mhm. Ich hatte übrigens schon wieder vergessen, diesen Witz, den sie dann macht. Irgendwie, sie lernt Perry Cox kennen.
Ja.
Sie heißt ja in der Serie ganz anders. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, aber auf jeden Fall sagt sie dann zu Perry Cox, I don't like your name. Also ich mag deinen Namen nicht.
Ja, ja.
Und es ist ja ihr realer Name.
Ja,
genau.
Tyler Maddox heißt ihre Rolle. Tatsächlich Bill Lawrence, der Macher derselben Serie selber, taucht ja auch in einigen Folgen auf.
Mhm.
Explizit in der letzten Folge als irgendwie der Typ, der da das Leinwandtuch sozusagen da in die Mülltonne stopft. Und noch einen Spruch ablässt.
Und als Priester.
Stimmt, ja.
Ist ja auch nicht so auf dem Schirm. Aber also, wie viel dürfen wir eigentlich spoilern? Hier nicht ganz so viel, ne? Aber man muss ja auch ein bisschen Mythos muss man ja lassen.
Genau. Sehr schön fand ich noch den Auftritt von Billy Dee Williams, also Lando Calrissian, in Scrubs, der den der Turk ganz toll findet, natürlich, und sagt, immer als Lando, also Lando, und er sagt aber immer Billy Dee Williams oder Billy Dee, und man darauf besteht, dass er bei seinem richtigen Namen genannt wird und nicht auf seine eine Rolle reduziert wird.
Ja, also der Cast ist schon super.
Ja.
Und also auch die Gastschauspieler, ne? Also wir haben ja auch Ryan Reynolds in der frühen Rolle. Brendan Fraser, also da sind echt so ein paar Hochkaräter auch dabei, die da mitgemacht haben.
Ja.
Und die auch alle sehr, sehr gute Charaktere in der Serie spielen. Und was auch einfach wirklich Spaß macht, zuzuschauen.
Mhm.
Da haben sie wirklich, also ich glaube, wir können jetzt hier auch gar nicht alles aufzählen. Da gibt's ja auch genug Übersichten auf Wikipedia und auch in den zugehörigen deutschsprachigen, englischsprachigen Fanwikis. Da haben sie auf jeden Fall dann auch viel Spaß mit den Leuten gehabt, das merkt man auch immer. Und was ich vorhin meinte, ne, was mir nochmal aufgefallen ist, es gab so Felicity ist so eine Kultserie auch durchaus, so auch so eine Coming-of-Age-Serie, ne, wo es auch so im College geht, und da kannten sich auch echt viele dieser Schauspieler schon her, also Donald Faison, Scott Foley, Kerry Russell, ich weiß gar nicht mehr, hat Jennifer Garner eigentlich mitgespielt bei Scrubs, oder habe ich die woanders verortet? Sie könnte anders. Auf jeden Fall dort mitgespielt haben.
Genau. Also,
ohne Probleme hätte sie da auch noch eine Rolle haben können.
Ja.
Das finde ich wirklich ganz, ganz schön, wie sich da eben so ein Netzwerk auftut. Und weil du gerade Courtney Cox angesprochen hattest, die ist ja dann auch in der Hauptrolle weitergegangen, in dieses schon angesprochene Cougar Town von Bill Lawrence, was er eben danach gemacht hat als Hauptcharakter. Dort spielt eben dann der Dr. Kelso quasi, also in einer anderen Rolle, dann ihren Vater. Krista Miller, übrigens die Frau von Bill Lawrence, das vergisst man auch
häufig. Ah, oh Gott, ja.
Finde ich total faszinierend, auch diese Storys, die es darum gibt. Spielt eben die zweiten weiblichen Hauptcharakter. Und da gibt es eben eine Szene. Also es gibt viele der Scrubs-Charaktere tauchen eben dort wieder auf. Unter anderem Namen und alle in einer anderen Geschichte. Mhm. Aber Ted Buckland ist Ted Buckland.
Ja, das finde ich sehr schön, ja.
Und also er taucht dort eben auf, als er hat sich dann von seiner Freundin, die er eben kriegt im Verlauf der Serie, hat er sich getrennt zu dem Zeitpunkt. Spielt eben Ukulele auf Hawaii und macht aus jedem, ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen seinen Charakter umrissen, macht aus jedem fröhlichen Song einen traurigen.
Oh.
Das kann man mal auf YouTube gucken. Also so Ted Buckland, Best of Cougar Town. Und dann gibt es eben so eine ganz fantastische Szene, wo er eben dann in diesem Ted Buckland-Charakter die ganzen alten Charaktere von Scrubs trifft, wo er ja quasi gemobbt wurde.
Mhm.
Und dann, oh Gott, ihr erinnert mich hier alle an meinen alten Arbeitsplatz. Das ist also wirklich ganz fantastisch.
Ja. Ja, was mir noch aufgefallen ist, also zum einen John Ritter, der den Vater von John Dorian spielt, JD spielt, der auch noch schon sehr früh verstorben ist, hat übrigens in einer kleinen Rolle in M.A.S.H. mitgespielt. Mhm. Musste dann auch, hab auch so feststellen, so hoch, okay. Ist natürlich der Zeitunterschied geschuldet, dass man ihn kaum erkennt, aber auch sehr schöner Verweis an der Stelle wieder. Und als, ja, damals noch recht unscheinbar, Tom Cavanagh, der den Bruder von JD spielt, der inzwischen die meisten bekannt ist als Harrison Wells aus The Flash, der Serie, so die größte Bekanntheit erlangt hat. Hier sind einige TV-Sendungen. Was? Na, Brabbelt hier Siri.
Siri spricht mit dir.
Siri auf dem iPhone brabbelt hier los. Okay. Und ja, das ist inzwischen sehr, sehr lustig. Man kann da sitzen. Vorsicht, er ist der Reverse Flash. Genau, also wie gesagt, es gibt ganz viele fantastische Gastauftritte. Worüber wir aber auch noch unbedingt reden müssen, ist die Musik in Scrubs, die da eine ganz große Rolle spielt, die zwar auch teils in der deutschen Fassung teilweise andere Versionen hat, also andere Lieder hat.
Weil du gerade, das hatte ich mir ja aufgeschrieben, weil du gerade sagst, deutsche Version, englische Version. Ich habe mal eine Frage. Hast du auf Deutsch geguckt oder auf Englisch geguckt?
Ich habe es bisher immer nur auf Deutsch geguckt. Ich habe mal so YouTube-Schnipselweise das mal im O-Ton natürlich geguckt irgendwie und was also natürlich eine ganz andere Stimme, aber das passt irgendwie gar nicht für mich. Also das ist da glaube ich, was man glaube ich als erstes gehört hat, womit man sich dran gewöhnt hat irgendwie, aber ja, also die Synchronfassung ist für mich doch sehr, sehr einprägsam irgendwie.
Geht mir bei ganz, ganz vielen Serien auch so. Scrubs habe ich zuerst auf Deutsch geguckt, also klar ProSieben, ne, Fernsehen. Mhm. Dann habe ich aber so Reruns oder halt, wenn ich selber für mich eben nochmal geguckt habe, habe ich auf Englisch geschaut. Mhm. Und tatsächlich ist mir jetzt aufgefallen, dass ich relativ nahtlos zwischen Deutsch und Englisch wechseln kann, dass mich nicht stört. Das ist eine der einzigen Serien, bei denen das so ist, weil ich sowohl die deutschen Synchronsprecher gewohnt bin, als auch die englischen Originalstimmen.
Ja.
Wo ich das ganz, ganz schlimm finde, ist bei Big Bang Theory. Da kann ich wirklich die deutsche Synchronfassung nicht ertragen.
Okay.
Da finde ich auch zum Beispiel den Rudge so stereotyp gesprochen, dass mich das wirklich stört. Aber auf jeden Fall stört es mich dann nicht. Und was mir dann auch immer auffällt, ist, wie kreativ die Übersetzungsleistung ist. Also die deutsche Synchronspur von Scrubs ist fantastisch. Und das ist ja nicht überall so. Die haben da ihre eigenen Witze drin, die im Englischen nicht drin sind. Mhm. Also zum Beispiel, heißt JD, wird von Dr. Cox ja häufig Flachzange genannt, ne? So, das ist ja auch so fortlaufend. Also er kriegt immer Mädchennamen, aber auch übrigens eine Randnotiz. Der Nachbar von dem Cox-Darsteller, wie heißt er nochmal? McKinley, ne?
John C. McKinley, ja.
Ist John Cusack und der wird von ihm immer mit Mädchennamen betitelt. Und das hat er einfließen lassen in diese Scrubs-Geschichte. Also da steckt auch sehr viel von den eigentlichen Personen drin, von den eigentlichen Darstellern. Aber das zweite, also entweder Mädchenname oder Flachzange, das sind so die beiden Anreden, die er für JD hat. Und im englischen Original ist das Q-Tip.
Okay.
Also Q-Tip sind diese, ne, Q-Tips für die Ohren, weil er ja diese flauschige Frisur hat. Auf die auch so viel Wert legt, ne? Deswegen eben Q-Tip. Und das finde ich, hat halt so einen ganz eigenen Humor, den sie da reingepackt haben in diese deutsche Synchronisation. Das finde ich eine wirkliche Glanzleistung an der Stelle.
Ja.
Ich habe ja ein etwas nöliges, kleines, nicht einschlafendes Kind auf dem Arm, aber das liegt hier ganz. Manchmal nölt es so ein bisschen rein, aber es liegt hier gerade ganz friedlich in Mamas Arm.
Irgendwer hat mir mal erzählt, oder habe ich das in einem Podcast gehört, er ist mal dem deutschen Synchronsprecher von Perry Cox begegnet, Bernd Vollbrecht. Und das war wohl ein sehr komisches Erlebnis.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Der hat ja schon so eine sehr markante Stimme auch, ne? Also wenn man das dann auch kennt, diese Serie.
Bernd Vollbrecht spricht den... den vorletzten Doktor, den nach Matt Smith, wie heißt er denn?
Bin ich nicht mehr drin, habe ich nach Matt Smith aufgehört.
Ja, auf jeden Fall, erste Folge damals geguckt und so, oh Gott, das ist ja die Stimme von Cox. Oh, also die ersten anderthalb Folgen war das sehr komisch. Das geht dann auch nicht weg. Und ja, ansonsten, ich finde die Stimmen Ja, auch tatsächlich alle sehr eindrücklich. Ich finde es auch schön, dass die, bis auf bei den kleinen Nebendarstellern, glaube ich, alle durchgehend vorhanden sind und nicht irgendwie da mal ein Wechsel stattgefunden hat, aus irgendwelchen Gründen. Und was ich sehr schön fand, dass sie die Szene von Neil Flynn, der ja auf der Flucht mitgespielt hat. Wo man damals die Serie geguckt
hat. Harrison Ford-Film.
Ja, die Serie geguckt hat und dann so, hat er den wirklich mitgespielt? Und dann, ja, doch, hat er wirklich. Und in der deutschen Synchronfassung wurde er nochmal nachsynchronisiert. Auf der Flucht hat Neil Flynn damals einen anderen Sprecher natürlich gehabt. Aber ja, das zu den netten kleinen Details.
Ja, total. Also diese Serie zeichnet auch sicher wirklich so durch Miniaturen aus, ne? Also was die da für Liebe ins Detail reingesteckt haben, irre. Okay, aber entschuldige für diesen Exkurs, den ich ins Deutsch-Englische angestrebt hatte. Du warst eigentlich bei Musik. Deutsch-Englische Lizenzen sind ein bisschen unterschiedlich.
Ja, ich glaube, das war irgendwie der Grund, dass da verschiedene Songs verwendet werden. Aber ja, häufig gibt es dann so irgendwie so am Ende oder gegen Ende der Folge irgendwie so, ja, Resümee von JD und dann in so einem leichten Voice-Over-Cut-Ding ein schönes Lied und dann quasi die Zusammenfassung der, ja, und heute haben wir gelernt, dies und jenes.
Jetzt, wo du so sagst, erinnert es mich gerade ein bisschen an My Little Pony. Also, My Little Pony ist ja so, dass am Ende, also die aktuelle oder die neueste Verfilmung davon, ist ja so, dass eben diese Twilight Sparkle immer ein Freundschaftslektion pro Folge quasi hat und am Ende ein Resümee dazu schreibt, das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen daran. Aber ansonsten muss ich dir widersprechen. Und zwar finde ich, dass die Musik, also jetzt nicht nur am Ende da immer gut reingeblendet ist oder halt gut verwendet ist, sondern was ich ganz extrem finde bei der Serie, ist diese nahtlose Einblendung und Einbindung von Musik.
Ja.
Nicht einfach nur als Hintergrundteppich, sondern wirklich in die Handlung. Also schon alleine bei der zweiten Folge oder dritten Folge, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo JD Walkman hat und Musik auf den Ohren und dann anfängt zu tanzen damit und mit dieser Musik dann reingeht so da in den ins Krankenhaus und diese Musik setzt dann auch den Ton für diese Folge und die Darsteller reden dann quasi synchron zu der Musik das Eigentliche, was sie zu ihm sagen, ne? Toll, also es ist so ein Paradebeispiel dafür oder dann entweder auch dritte oder vierte Staffel, wo es damit anfängt, wo sie im OP quasi so eine Diskussion haben, es geht, also wo man als Zuschauer das Gefühl hat, es geht jetzt um Leben oder Tod. Dabei geht es aber eigentlich nur darum, was sie jetzt für eine Musik im OP spielen.
Ja, genau.
Es ist dann eben Erasure, Little Respect. Also solche Sachen zeichnen die Serie, finde ich, sehr, sehr aus, dass die diese Musik so einbinden. Es gibt auch relativ später, da haben die dann schon alle ihre eigenen Interns und ihre eigenen ach Gott, wie ist diese Rangliste? Also Resident, Attending und davor ist der, also das, was sie gerade sind am Anfang, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie da ihre eigenen quasi nicht Studenten, sondern nach dem Abschluss. Und einer von denen hat so Lernschwierigkeiten, also sich Sachen zu merken und fängt dann an zu Beatboxen und mit diesem Beatboxen kann er sich das alles merken und das passt dann exakt auf den internen Takt des Krankenhauses, ja, also es gibt so aus der frühen Filmzeit so Töne der Großstadt, ja, also wo so die Berlin-Töne eingefangen sind aus den 1920er Jahren. Und das erinnert mich dann zum Beispiel daran, wo sie diese Töne des Krankenhauses, so dieser Rhythmus des Krankenhauses mit Herzmaschinen, Herzschlag, Untersuchungsinstrumenten, Untersuchungsmaschinen da eben eingefangen ist. Also ganz fantastisch gemacht. Oder auch klar, irgendwie Ted Buckland dann mit seiner Band, ne, die dann im Aufzug A Cappella singt.
Genau,
die dann, ja. Also ist auch ex. Die auf Englisch heißen sie The Worthless Peons. Also in der Serie, haben natürlich original einen anderen Namen, aber zeigt halt auch wieder so diese Verzweiflung von Ted und so diese Nutzlosigkeit, die er selber fühlt.
Was singen sie zu Anfang immer?
Werbesongs, glaube ich.
Genau, Werbesongs und dann irgendwann so, nein, wir sind umgestiegen auf Coverversionen von Serien oder irgendwie so.
Titel, Zeichentrickserien. Genau. Theme-Songs von Zeichentrickserien.
Das ist sehr schön, ja. Was ich auch sehr toll fand, war in der zweiten Folge, wo ein Lied von Colin Hay gespielt wird, Overkill. Und da wurde direkt wurde irgendwie rausgegangen aus dem Krankenhaus und dann steht er da aber um die Ecke mit seiner Gitarre und spielt und Cox reißt ihm das Ding auch aus der Hand und macht die Gitarre kaputt.
Genau, und das finde ich, zeichnet das dann auch wieder die Serie auch so aus, ne? Also JD mit seinen Tagträumen, ne? Wo so Realität und Traum verschmelzen und wo man nicht genau weiß, wo die Grenze ist, ne? Weil Cox muss ja offensichtlich auch mit diesem Typen interagieren können und das kann nicht nur einfach nur eine Vorstellung von JD sein. Also dieses Absurde, was diese Serie teilweise hat, das finde ich wirklich ganz faszinierend. Aber auch da, ne, ist ja die Musik, auch der Text der Musik, komplett abgestimmt auf das, was da passiert. Oder passt zumindest auf das, was da komplett abgestimmt ist, vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber es passt einfach zu dem, was da passiert. Und das merkt man einfach, dass sie sich damit extrem viel Mühe gegeben haben, dass das nicht nur so Beiwerk ist, sondern dass das wirklich mit reingewoben werden kann, damit dass das auch die Handlung trägt, dass das die Stimmung ertragen kann. Und ich habe das mal nachgelesen, es war wohl wirklich so, dass die Schauspieler auch selber mal Vorschläge machen konnten für Musik und letztendlich dafür in Anführungszeichen verantwortlich war dann Krista Miller, also die Frau von Bill Lawrence, die eben die Jordan Sullivan auch spielt in der Serie, die dann immer gesagt hat, oh, das gefällt mir jetzt und das gefällt mir nicht und das gucken wir mal, dass wir es einbauen können. Also sie war quasi so die Ansprechpartnerin dafür, hat das gesammelt und dann das eben weitergegeben. Und es gibt eben auch, ich wollte noch mal gucken, ob es das auch auf Spotify gibt, ich nehme an, dass es da Playlists gibt. Es gibt auch zwei richtige Soundtracks zu Scrubs, also mit jetzt nicht Eigenkompositionen, sondern eben Sammlung von popkulturellen Liedern. Und eben dann diese Musical-Folge noch auch als ein Volume. Und das sind wirklich tolle, tolle Lied-Zusammenstellungen. Müsste ich jetzt wirklich nochmal gucken, wenn es die auf Spotify gibt, da kann man sich echt mal durchhören. Die sind wirklich gut.
Ja.
Also Fun Fact am Rande. Ralf und ich, als wir geheiratet haben, also wir haben nur standesamtlich geheiratet und wir haben von Belle und Sebastian hatten wir ein Lied zum Beispiel auf unserer Playliste für Standesamt. Da konnte man halt so fünf waren es oder drei, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, Lieder eben mitbringen und hatten dort eben eins der Lieder aus Garden State, weil wir den Film auch beide so gerne mochten.
Ich habe
mal so am Rande.
Ja. Ich wollte noch einen Gastauftritt erwähnen, den ich sehr schön fand, weil es so ein krasser Kontrast ist zu dem, was man den Schauspieler sonst kennt, und zwar Christopher Meloni, die man am ehesten kennt aus Law and Order Special Victims Unit, also so einem knallharten Ermittler, der in Scrubs den Kinderarzt spielt und auch auf Deutsch fantastisch synchronisiert ist und da einfach die Frohnatur selbst ist und so eine Grinsebacke ist, der da die Kinder betuddelt und auch mit so einem kleinen Puppen, Kinderpuppenfetisch hat und mit den Kindern über die Puppen verbalisiert und so. Und das finde ich ein sehr schöner Gastauftritt. Das ist wieder Begleitung auf dem Schoß.
Nee, das ist dauerhaft gerade. Also ich muss mal ganz kurz Pause machen. Mal gucken, wie das hier. Wir sind gerade bei Musik gewesen, ne?
Genau.
Können wir gleich weitermachen. Ich mache mal kurze kurze Toilettenpause und guck mal hier, was hier mit Kind los ist und ob ich das hier in eine Decke eingewickelt kriege und hier zum Einschlafen kriege oder nicht. Mhm. Bis, ich bin in 5 Minuten wieder da.
Ja, okay, dann gehe ich auch kurz. Wir hatten über Ted's Band gesprochen, und, so, genau. The Blanks. Beziehungsweise ich hatte den Colin Hay erwähnt. Wir können auch ein bisschen über das Krankenhaus, also die Filmlocation an sich sprechen.
Ja, das sowieso. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Ja. Genau, dann sag du doch jetzt vielleicht einfach, das, also ach genau, ich hatte die Soundtracks noch erwähnt und mit den Playlists, die man da...
Ja, genau, genau.
Ja. Dann kannst du jetzt quasi eine Überleitung machen, dass wir dann jetzt von der Musik mal zur Location als Besonderheit wechseln, also die Musik als Besonderheit und jetzt Location als Besonderheit.
Mhm.
Dann kannst du ja einen guten Schnitt wahrscheinlich machen.
Ja. Ja, dass die Location vom Sacred Heart, die kann man auch in zahlreichen anderen Filmen oder Serien mal gesehen haben. Also mir zuletzt mal wieder aufgefallen, als The One irgendwann mal wieder im Fernsehen lief, in einer Szene so, huch, das war doch gerade die Außenansicht vom Sacred Heart. dann auch just in einer Folge Malcolm in the Middle das komplette Krankenhaus von innen einmal zu sehen. Also, wer die Serie wer es einmal gesehen hat und die Räumlichkeiten verinnerlicht hat, der kennt das sofort wieder. Plus die Darstellerin von der Laverne hat in der Folge auch mitgespielt. Und an sich ist das Krankenhaus auch so ein ehemaliges leerstehendes Krankenhaus, was ja wirklich für eben solche Filmdrehs und Sets genutzt wird. Und
nee, ist abgerissen mittlerweile.
Kann ist nicht mehr ist abgerissen, ah, okay. Mhm. Schade. Aber also ich glaube, damals kurz vor Drehbeginn oder kurz vor Drehbeginn war das Krankenhaus noch in Benutzung damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wo finde ich das denn gerade hier?
Also es war das früher das North Hollywood Medical Center.
Mhm.
Und 1998, also 3 Jahre bevor Scrubs gedreht wurde, hat das den Betrieb eingestellt. Genau, und was ich so faszinierend, also die haben wirklich dieses gesamte Krankenhaus genutzt, ne? Also nicht nur für die medizinischen Locations, sondern für alles.
Mhm.
Also da war die Wohnung von JD und Turk war in diesem Krankenhaus nachgebaut. Ich weiß nicht, was noch alles sie da reingebaut hatten. Also sie haben das mal erzählen das dann auch immer in diesem Podcast eben, wo ungefähr im Krankenhaus dann das angesiedelt war. Sie haben wohl die Produktionsstudios da reingebaut, was natürlich Sinn macht, weil sie dann gleich vor Ort das machen konnten. Ja. Sie haben die Darsteller hatten dann nicht so diese Trailer, wie man das so aus Film und Fernsehen kennt, sondern hatten dann auch einfach Räume im Krankenhaus für sich. Haben dann da wohl auch teilweise übernachtet, wenn die Drehs lange gedauert haben. Es wurde dann abgerissen 2011 nach dem Dreh. Und was ich ganz auch ganz spannend finde, wenn man mal drauf achtet, also so ein Pilot wird ja gedreht, bevor die eigentliche Serie vom Studio, wo es dann später ausgestrahlt wird, dann geordert wird, also in voller Länge geordert wird. Und deswegen sind Piloten meistens noch mit ein bisschen mehr oder eher weniger Budget, also Low Budget gedreht.
Wirken anders,
und mit weniger Invest rein. So, und da sieht man zum Beispiel im Piloten von Scrubs auch, dass teilweise fehlen Deckenpaneele an der Wand. wenn man da mal drauf achtet, es sind Verkabelungen, die runterhängen, da sind irgendwie die Wände sind richtig versifft und nicht gestrichen.
Ich schwul mal rein.
Also wenn man da mal drauf achtet, fällt einem da relativ viel auf. Und mit zunehmendem Budget der Serie, also wenn man dann zum Beispiel so Ende Staffel 2, 3, 4 ist, also vor allen Dingen so ab 4 ist es mir dann wieder aufgefallen, so ab Staffel 4 haben die dann auch viel Geld, also viel weiß ich nicht, aber zumindest Geld reingesteckt in die daran, dass dieses Krankenhaus auch dann ein bisschen zu renovieren. Das sind dann irgendwie so Leuchtpaneels, wo dann auch Sacred Heart steht und so. Das ist da vorher alles überhaupt gar nicht drin. Ne? Da ist halt wirklich diese runtergerockte Krankenhauskulisse einfach. Und das fällt nicht so auf den ersten Blick ins Auge, aber wenn man drauf achtet, dann sieht man es. Und das finde ich schon ziemlich lustig einfach, weil dieses Krankenhaus war ja auch einfach alt. Ich weiß nicht, wie lange das im Betrieb war, 50, 60 Jahre vorher. Und natürlich, wenn die wussten, die machen es dicht, haben sie da hinterher nicht mehr viel Geld reingesteckt und die haben es halt einfach als Kulisse in dem Moment benutzt. Und der Name Sacred Heart kommt wohl auch davon, dass die Krista Miller, also die Frau von Bill Lawrence, auf einer Schule war, die Sacred Heart hieß.
Ja, also ich skippe mal gerade nebenbei so ein bisschen durch die erste Folge und tatsächlich sieht man so die, ja, die Wände sehen doch ein bisschen runtergerockt aus. Ah, und ja, die Szene mit der Tür, mit dem Penny in der Tür. Hast du da einen Penny reingesteckt?
Siehst halt später auch, dass so Deckenpaneels einfach fehlen,
ja, genau,
wenn die Kabelung zu sehen ist und sowas. Also das klar, das ist halt nicht im Fokus der Kamera, ne? Und dadurch, also kann ich mir schon denken, warum die da kein Geld reingesteckt haben beim Piloten. Und wie gesagt, später wird das dann besser. Also es ist dann polierter, es ist rausgeputzter, es ist gebrandeter, also dieses Sacred Heart taucht dann überall auf.
Ein Raum sieht man wirklich wieder irgendwie der Putz von den Wänden bröckelt. Also
Und das Schlimme ist, du wirst das jetzt immer wieder sehen. Wenn es dir bis jetzt nicht aufgefallen war.
Ja, ja.
Nee, aber also dass die wirklich so auf der Location gefilmt haben, ne, so habe ich so noch nicht gehört, wird wahrscheinlich nicht das einzige sein, aber ist auch wirklich ein interessantes Punkt. Und es war wohl wirklich so, dass da auch noch Patienten aufgeschlagen sind, also dass da irgendwie Schwangere, die entbinden wollten eigentlich.
aus Gewohnheit quasi dahin sind oder was? Oder?
Ja, nicht aus Gewohnheit, sondern weil es halt irgendwie da stand. Also wir wussten vielleicht gar nicht, dass es so gemacht hat.
Ja. Also ich schaue jetzt gerade auch mal nebenbei in die zweite Folge rein, da sieht das Krankenhaus schon komplett anders aus. Also
ja, du musst dann wirklich mal später gucken.
Von der Ausleuchtung her und so. Ja, also es reicht tatsächlich, erste und zweite Folge miteinander zu vergleichen. Also
später wird es noch krasser.
Ja.
Weil dann da wirklich so LED-Panels sind oder weiß nicht, ob das schon LED war, aber halt wirklich so Leuchtpanels. Es ist alles irgendwie hübsch gemacht und so. Es ist wirklich also es ist halt, wie gesagt, kein Fokus, ne? Und ist vielleicht auch nicht gerade das Wichtigste an der Serie, aber es ist, wenn man mal drauf achtet, dann fällt es einem schon auf.
Ja. Ja, aber genau, also tatsächlich bei dem zwischen Folge 1 und 2 sieht man da ist zwischen Pilot und dann spätere Produktion doch Zeit vergangen, ja.
Ja, wohl irgendwie 4 Monate passiert. Oder sowas.
Ja.
Also Zach Braff hatte wohl seinen Job schon gekündigt, den er eigentlich hatte als Kellner, also auch so ein Klischee, so ein Hollywood-Klischee. ihm nicht klar war, dass zwischen Pilot und eigentlich im Drehbeginn dann so viel Zeit vergehen kann. Und in der Zeit hat er dann wohl Garden State zu Ende geschrieben.
Okay. Ja. Das passt so schön zu dem Charakter, den er spielt.
Ja, ne, also ich finde auch wirklich, ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich finde es teilweise schwierig, JD und Zach Braff wirklich zu trennen. Also ich kenne ihn jetzt einfach nicht aus so vielen anderen Produktionen. Es war ja auch seine erste große Produktion. Und für mich fallen da einfach diese Schauspieler-Persona und der Charakter in der Serie sehr zusammen. Und das mag sein, dass das total fehlgeleitet ist, aber es ist hier tatsächlich einer der Fälle, wo das bei mir so ist.
Ja.
Ja, wenn wir gerade so bei so Fun Facts mit dem Krankenhaus sind, was ich auch super finde, Die erste, also Krista Miller hatten wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die Jordan Sullivan, also die Ex-Frau, Frau, Freundin, Hassfreundin von Dr. Cox. Also alles und alles dazwischen. Wie gesagt, mit Bill Lawrence, dem Produzenten, verheiratet. Und es gibt auch in der ersten Staffel eine Folge, wo sie eben zum ersten Mal auftaucht und wo eben dann auch diese Beziehung zu Dr. Cox erklärt wird. Und ganz am Ende gibt es dann so eine Rückblende auf eigentlich die Hochzeit von eben dieser Jordan Sullivan und Dr. Cox. Mhm. Und das sind tatsächlich Hochzeitsszenen oder Videomaterial von der eigentlichen Hochzeit von Krista Miller und Bill Lawrence.
Ach cool, ja. Ja, das sind immer so Moment, wo man sich so fragt, so haben sie es nachgedreht und auf alt getrimmt oder sind das tatsächlich irgendwie private Aufnahmen und Fotos von den Leuten? und ja.
Habe ich mich an der Stelle tatsächlich total häufig gefragt und dann mal jetzt nachrecherchiert und es ist wohl wirklich so, dass das eben Original-Hochzeitsvideos sind von den beiden. Ja, also erzählen die dann auch in dem Podcast wiederum, ne? Also nochmal hier, wer da so die exakten Details und Hintergründe zu allen Folgen haben möchte, hört diesen Podcast. Das kann man alles gar nicht wiedergeben, was die da alles reinpacken. Ja, und Krista Miller hat wohl auch immer, das kann ich mir nicht ganz vorstellen, das ist wahrscheinlich, fällt wahrscheinlich eher so in den Bereich der Urban Legend, aber hat wohl auch immer dann gesagt so, ach, ich hätte jetzt mal wieder Lust zu drehen. Könnt ihr mich jetzt diese Woche nochmal reinschreiben?
Okay.
Yeah. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so wirklich gepasst hat, aber ja. Es kursiert so als Gerücht.
Ja, aber also sie ist ja auch so, tatsächlich so random, taucht sie mal wieder auf, so, ne? Und irgendwie hier, und da ist sie wieder so, ja. Ja, das war
übrigens auch als einer, vielleicht können wir da einen Bogen schlagen zum nächsten Thema. Sie ist ja im Vorstand des Krankenhauses, als wir sie kennenlernen.
Mhm.
Sie ist quasi in Machtposition und wird als solche auch angesprochen dann, weil man eben ihre Hilfe braucht. Ist, finde ich, so ein typisches, warte mal kurz, es kommt hier noch ein zweites Kind angelaufen. Sag mal, hat euer Papa heute irgendwas im Griff? ich wollte jetzt gerade wechseln zu Frauenrollen. Ich nehme jetzt mal kurz meine Mutterrolle wahr. Bin gleich wieder da.
Mhm.
Hallo.
Ach, hallo.
Hallo, grüße dich. So, das wird jetzt, glaube ich, heute Abend nicht mehr wirklich viel mit der Claudia. Der Kleine schläft jetzt irgendwie seit, ich weiß nicht wie vielen Stunden, nicht vernünftig. Ich soll aber fragen, ob man das dann vielleicht irgendwie einfach morgen oder so an der Stelle wieder weiter fortführen kann.
Ja, ja. Was denn, Katerchen?
Ja.
Jetzt kommt mein Vierbeiner hier rein. Und möchte Aufmerksamkeit.
Kommen die Katzen und wollen auch erzählen.
Ja.
Ja, tut mir leid, aber das irgendwie, die beiden sind heute total von der Rolle, was irgendwie die Schlaftechnik angeht. Normalerweise pennen die immer total zuverlässig ab 20.30 Uhr. Nicht so heute.
Ja, ich habe das schon gehört im Hintergrund, ja.
Da wird der Dynamics noch einiges rauszufiltern
haben. Ja.
Na gut.
Das war sehr lustig gerade. Claudia wollte gerade auf die Frauenrollen in Scrubs zu sprechen kommen und ja.
Ja, und schon laufen nicht nur noch Kinder rum, ja. Also vielleicht meldet sie sich irgendwie auch in Tür bitte zumachen, ja. Vielleicht meldet sie sich irgendwie in 20 Minuten nochmal so, aber ansonsten könnt ihr morgen oder übermorgen nochmal einen Slot machen,
genau. Wo es
dann vielleicht nochmal besser funktioniert.
Ja.
Okay.
Ja.
Ich lasse, zweiten mache ich jetzt hier erstmal zu. Oh Gott, wie viele sind denn hier? Müssen wir eben kurz die Tür zumachen, ja? Kleinen Moment. Mhm. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo jetzt überhaupt der Tab von Studio Link ist. In einem eigenen Fenster. Profi. Okay. Gut. Dann lege ich hier mal auf. Vielleicht meldet sie sich noch, aber geh nicht unbedingt davon aus, okay?
Ja, genau. Nee, dann machen wir irgendwie morgen oder übermorgen weiter, ja.
Okay, prima. Dann dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Tschüss.
Ja, ciao.